Als wir im Pastorenteam besprochen haben, welche Serie wir machen möchten, bevor dann der klassische Gottesdienst hier mit einzieht in den Kreuzpunkt, war es uns wichtig, eine Serie auszusuchen, wo irgendwie Themen ansprechen, wo wir finden, die sollen ganz arg für dieses Gebäude hier stehen und für was dieses Gebäude hier denn überhaupt da ist. Als es darum ging, ob wir dieses Gebäude kaufen sollen oder nicht, da wussten ganz wenige Menschen von diesem Gebäude, und dann bin ich mal abends hier hochgelaufen und bin 7-mal betend um das Gebäude rumgelaufen. Und beim 5., 6. Mal habe ich gedacht, hoffentlich sieht mich niemand, was der da macht. Und ich hatte so ein Bild nachher von Gott, dass dieses Gebäude sich bewegt und durch diese Bewegung Wellen der Liebe so hier dann ausgehen und dann Wettingen erreichen und die ganze Umgebung erreichen und den Aargau erreichen, so Wellen von der Liebe von Jesus. Und bei dieser Auswahl jetzt von meiner Predigt heute, und es gibt ja unendlich viele Themen, die Jesus in den Mittelpunkt stellen, habe ich mich entschieden, über den 1. Petrus zu predigen, im Kapitel 2 über die ersten 10 Verse. Und wer seine Bibel dabei hat, darf ganz gerne die aufschlagen. Im 1. Petrus 2, die Verse 1 bis 10. Da schreibt der Petrus: So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr nämlich freundlich ist. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Wozu sind die Menschen bestimmt? Jetzt kommt's. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Was für wunderschöne Verse, wie viel Wahrheit springt aus diesem Bibeltext uns entgegen. Wir sind Priester, ein heiliges Priestertum, ein königliches Priestertum. Das ist der Wahnsinn. Warum ist es der Wahnsinn? Ich möchte euch kurz mitnehmen in eine kleine Reise ins Alte Testament. Priester und Hohepriester im Alten Testament. Es gab viele Priester im Alten Testament und immer einen Hohepriester. Und diese Priester, die kamen alle aus einem Stamm von den 12 Stämmen von Israel, aus dem Stamm vom Levi. Und die Priester, das waren ganz besondere, auserwählte Menschen. Und diese Menschen, die haben Gott gedient, vollzeitlich, ihr ganzes Leben, und haben den Menschen gedient. Am Anfang in der Stiftshütte und später im Tempel haben die Priester Gott und den Menschen gedient. Ein Priester vertrat das Volk vor Gott, sprach dem Volk Vergebung zu und stand auch vor das Volk, um Gottes Weisungen weiterzusagen, Gottes Wort weiterzusagen. Das waren die Priester. Segen auszusprechen und zu diesen Priestern zu gehören, das war ein Vorrecht. Und das galt ja nur einem Stamm, das war ein Vorrecht. Der Hohepriester, das war der Chef der Priester. Und davon gab es nur einen. Und dieses Amt des Hohenpriesters, das wurde vererbt Und das war auf Lebenszeit, wie heutzutage die Queen Elizabeth. Ne? Die ist ja immer noch Queen und bis sie stirbt, ist immer noch Queen und danach kommt die nächste. Und der Hohepriester war auch so. Da gab es einen Hohepriester auf Lebenszeit. Und dieser Hohepriester hatte neben diesen alltäglichen Aufgaben als Priester auch eine besondere Aufgabe. Er durfte einmal im Jahr an einem bestimmten Tag, am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, durfte er hinter den Vorhang, er durfte in das Allerheiligste im Tempel gehen. Das Allerheiligste war der Ort, wo Gottes Gegenwart war und da durfte niemand rein. Weil wenn man in Gottes Gegenwart kommt, dann stirbt man. Und so war der Vorhang ein Schutz für die Menschen. Und der hohe Priester aber durfte einmal im Jahr in diese Gegenwart Gottes treten und durfte dort ein Tier mitnehmen, einen Bock, ein Böcklein. Und dann durfte er stellvertretend für die Sünden vom ganzen Volk diesem Böcklein die Sünden auferlegen, zusprechen und dann wurde dieses Böcklein zum Sündenbock und dann wurde dann später dieses Böcklein in die Wüste geschickt, symbolisch, wo es dann starb. Der hohe Priester trat für das ganze Volk ein, damit die ganzen Sünden vom Volk einmal im Jahr vergeben werden konnten. Jesus ist der letzte hohe Priester. Der letzte hohe Priester war Jesus. Nicht war Jesus, sondern ist Jesus. Das hohe Priesteramt ist ja lebenslänglich und da ja Jesus ewig lebt, wieder auferstanden ist von den Toten, ist er immer noch der hohe Priester. Dieses Priestertum im Alten Testament, und vielleicht ist es für einige von euch ein guter Begriff in eurem Kopf, war ein Beweis dafür, dass der Mensch es nicht geschafft hat, gerecht zu sein vor Gott. Diese ganzen Opfer und diese ganzen Regeln und diese ganzen Gesetze wollten eigentlich eines bewirken, dass der Mensch merkt, ich alleine schaffe es nicht. Und dann kommt Jesus und ist der letzte Hohepriester. Das Interessante finde ich bei der Symbolik, dass Jesus als Hohepriester beschrieben wird, er kommt ja nicht aus dem Stamm von den Leviten. Er kommt ja aus dem kleinsten, unbedeutendsten Stamm Juda. Jesus bricht dieses Gesetz. Jesus bricht diesen Bund, den Gott selber gemacht hat. Er darf das, weil er ja Gott ist. Bricht er diesen Bund. Er macht was Neues. Er schafft was Neues. Die Symbolik von dem Passafest, wo ja ein Lamm geschlachtet wird für die Sünden vom ganzen Volk, und die Symbolik vom Kreuzestod von Jesus, der ja am Passa stirbt, wo er ausruft, es ist vollbracht, was auch der hohe Priester vor dem Volk gemacht hat, als er hat immer ausgerufen, es ist vollbracht, als er wieder rauskam aus dem Allerheiligsten. Diese Symbolik von diesem Passafest, als Jesus selber zum Sündenbockböcklein wird, die ist gewaltig. Und an dem Augenblick, als Jesus stirbt am Kreuz, der hohe Priester, der sich selber zum Sündenbock macht, dann passieren drei Dinge. In Matthäus 27 lesen wir Folgendes. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei und die Erde bebte und die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Drei Sachen passieren. Erstens, der Vorhang zerriss im Heiligtum im Tempel. Und zwar von oben nach unten. Es gab ein Erdbeben und viele Menschen, die schon gestorben sind, Heilige, die wurden wieder auferweckt. Das war ein bisschen, weiß nicht. Wenn auf einmal viele dann wieder rumlaufen. Der Vorhang zerriss von oben nach unten. Gott hat den Vorhang zerrissen. Der war 4 Zentimeter dick. Den kann man nicht einfach so zerreißen. Mit menschlicher Power. Von oben nach unten. Gott zerriss den Tempelvorhang. Er will damit Folgendes sagen. Ich will, dass alle Menschen Zugang haben zu meiner Gegenwart. Ich will das. Ich habe den Zeitpunkt festgesetzt, und zwar zu dem Zeitpunkt, als Jesus für die Sünden der Welt stirbt. Gott will, dass wir freien Zugang zu ihm haben. Freien Zugang zu ihm. Ohne dass wir was leisten müssen, was tun müssen, ohne dass wir jetzt Opferrituale abgeben müssen. Gott will das. Wir waren letzte Woche im Europapark, und das Gute am Europapark ist, wenn es nicht voll ist, dann sind die Bahnen leer. Logischerweise. Und dann kann man manchmal bei einigen Bahnen, da kann man einfach hinlaufen, und dann kommt dann dieses Gefährt, dann kann man sich reinsetzen, ohne zu warten, und dann fährt man. Und dann, wenn man dann wieder angekommen ist und der Ordner folgenden Satz sagt: Möchten Sie noch eine Runde fahren? Dann weiß man, heute ist wirklich ein guter Tag. Natürlich wollen wir noch eine Runde fahren. Hallo, warum sind wir denn im Europapark? Und dann geht es wieder los. Ich weiß, das Beispiel hinkt ein bisschen oder vielleicht auch ein bisschen sehr. Wir können einfach so in Gottes Gegenwart kommen, ohne anzustehen, ohne zu bezahlen, ohne wieder auszusteigen, ohne wieder sich wieder hinten anzustellen und wieder zu warten, um wieder einzusteigen. Wir können einfach so in Gottes Gegenwart kommen. Freien Zugang genießen, kostenlosen Zugang genießen. Es ist unglaublich, was wir eigentlich jeden Tag aussprechen oder wenn wir auch hier sind. Ich habe heute Morgen extra so gebetet: Gott, wir kommen in deine Gegenwart. Das ist unaussprechlich, was wir da machen. Das durfte nur eine Person einmal im Jahr, eine ganz spezielle Person, in die Gegenwart Gottes kommen. Und jetzt sagt Gott: Ich will jetzt, dass ihr freien Zugang habt zu meiner Gegenwart. Immer, wenn ihr wollt, durch den Hohepriester Jesus Christus. Das ist unaussprechlich. Ich weiß nicht, vielleicht begeben wir uns manchmal zu locker in diese Gegenwart Gottes. Ich weiß es nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Zu, holala, wir kommen jetzt in die Gegenwart Gottes. Ja. Diese Großartigkeit, dass Gott den Tempelvorhang zerrissen hat, dass Jesus am Kreuz stirbt, der Sündenbock wird, der hohe Priester gleichzeitig ist, der Vermittler ist, das ist schon was ganz arg Gewaltiges. Dass Jesus den alten Bund aufgehoben hat, dass der Schatten der Wirklichkeit weichen musste, dass die Vorbilder erfüllt waren, die Prophezeiungen ausgeführt, die Opfer wurden abgeschafft durch das eine Opfer, das ewiglich gilt. Und jetzt haben wir freien Zugang zu diesem Gnadenthron von Gott. Der hohe Priester zur damaligen Zeit, der hat sein Kleid zerrissen, als Jesus vor ihm stand und Jesus gesagt hat: Ich bin der Messias. Ich bin derjenige, der kommen wird und der alle Prophezeiungen erfüllen wird und auf dessen Schultern alle Sünden der Welt liegen. Das war unerhört, hat sein Kleid zerrissen. Gott hat den Vorhang zerrissen, als das Unerhörte passiert. Gott stirbt. Wie kann Gott sterben? Gott stirbt am Kreuz. Unaussprechlich. Gott zerreißt den Vorhang. Gott selber schafft den Tempel ab. Er schafft das hohe Priestergesetz ab. Und die Segenkraft der Opfer, die sind jetzt auf einem anderen Blut, auf einem anderen Altar, auf einem anderen hohe Priester, auf Jesus Christus. Und darum soll es doch in diesem Gebäude gehen. Um Jesus Christus. Um ihn alleine. Und so schreibt der Hebräer, dass wir uns jetzt Gott nähern können durch Jesus Christus, weil er der Mittler ist zwischen uns und Gott. Er ist der hohe Priester. Versteht ihr diese Symbolik? Der hohe Priester hat vermittelt zwischen dem Volk und Gott. Er ging stellvertretend für das Volk in Gottes Gegenwart. Und das hat sich nicht geändert. Wir gehen durch Jesus in Gottes Gegenwart. Jesus ist der Mittler zwischen uns und Gott. Deswegen kann sich ein Mensch nicht zu Gott nähern, außer denn durch Jesus Christus, außer denn durch dem, der ihm seine Sünden vergeben kann. Der Hohepriester selber, bevor er in das Allerheiligste ging, hat selber für sich ein Opferritual gemacht, sich reingewaschen von seinen Sünden und dann erst ging er ins Allerheiligste. Wir können erst in Gottes Gegenwart treten, wenn Jesus unsere Sünden weggenommen hat. Deswegen schreibt der Jesaja 58,2, Gott hört den sündigen Menschen nicht. Das geht nicht. Es braucht immer noch einen Mittler, immer noch einen Hohenpriester. Und dieser eine Hohepriester ist Jesus, der uns in Gottes Gegenwart führen kann. Im Hebräisch 10, in den Versen 14 bis 16, da steht Folgendes. Da wir nun einen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unserer Schwachheit, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Der hohe Priester brachte für die Menschen vor Gott Opfer dar. Dankopfer, wenn die Menschen was zu danken hatten. Und Sühneopfer, wenn sie gesündigt hatten. Getreide, Ziegen, Tauben, Stiere, je nach Schwere von der Sünde. Ich stelle mir das immer ein bisschen witzig vor. Wenn dann jemand durch diesen, ne, zum Tempel ging mit einer Taube in der Hand, dann wussten die Leute, okay, geht gerade noch gut bei dem so. Wenn jemand aber mit einem Stier kam, läuft nicht bei dir, hä? So nach dem Motto. Ne? Und dann kam der Priester, der hat es entgegengenommen und hat die Beichte wie abgenommen und hat das Tier geschlachtet vor Gott. Diesen Schmerz und die Schwere von unserem Alltag und von dem Alltag, die kannte ein Priester. Der war den ganzen Tag mit dem Zeug beschäftigt, dass die Leute kamen. Die Schwere von der Welt, von unserem Alltag, von unserem Leben, die kannten die Priester. Die kennen auch wir Pastoren. Die kennt auch jede Hausmutter. Die kennt jeder von euch kennt die Schwere vom Alltag. Herr Roger. Die Schwere, die kennen wir. Und deswegen schreibt der Hebräerbrief hier, Jesus, der hohe Priester, der kennt die Schwere vom Alltag. Sogar Justin Bieber hat diese Woche gesagt, nobody can handle this world, dude, hat er gesagt. Niemand hält diese Welt aus, dude. Und da hat er vollkommen recht. Ohne Jesus halten wir diese Welt nicht aus. Und hier steht, dass Jesus unseren Dank kennt und dass Jesus unsere Sünde kennt und dass er uns das Opfer nicht nur abnimmt, dass wir nicht mit dem Ochsen durch die Gegend laufen müssen, sondern er selber hat sich zum Opfer gemacht. Das ist doch allerhand. Und dass sein Opfer uns erlöst hat von dieser Schwere, die auf uns gelastet hat, der Fluch der Sünde, den hat Jesus auf sich genommen. Und Jesus versteht uns in der Schwere unseres Alltags, weil er der Hohepriester ist. Wir müssen keine Brandopfer mehr bringen, wir müssen nicht pilgern nach Jerusalem. Was wir tun sollen, ist Gott in Wahrheit und in Geist anzubeten. Das Gesetz hat versucht, den Menschen eine Form zu bieten, wie man Frieden haben kann mit Gott. Wie man versöhnt leben kann mit Gott. Und wir dürfen jetzt Gewissheit haben durch Jesus, dass wir Frieden haben können mit Gott. Jetzt aber kommt ja der Hammer. Wir sind zu Priestern berufen. Das ist ja das Verrückte an der Sache. Da sagt jetzt der erste Petrus, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Schau mal her. Du bist, wenn du zu Jesus gehörst, als allererstes in einen geistlichen Dienst berufen. Egal, was du machst. Ob du bei der Spitex arbeitest oder Schreiner bist oder bei der ABB oder Pastor bist oder Krankenschwester oder Hausfrau. Du bist erst einmal in einen geistlichen Dienst berufen. Du bist Priester. Und dieses Bild von Priester, was ich vorher probiert habe zu erklären, Gott möchte, dass du das ausführst. Dieses Bild vom Priester. Gott hat uns ausgestattet mit Gaben, damit wir einen geistlichen Dienst tun können. Wir sind nicht dann erst Priester, wenn wir eine Bibelschule gemacht haben. Wenn wir in Pastorendienst eingesegnet worden sind. Wir sind Priester, wenn wir zu Jesus gehören. Und wenn du zu Jesus gehörst, bist du Priester in allen Lebenslagen. Du bist als erstes in einen geistlichen Dienst berufen. Nicht nur in der Gemeinde begleiten wir einen geistlichen Dienst. Jetzt die Band hat Worship gemacht und zig Leute sind am Arbeiten und so. Ja, das ist ein geistlicher Dienst. Auch. Aber in deinem Alltag, in deinem Berufsleben, in deinem Schulleben bist du Priester und Priesterin mit einem geistlichen Auftrag. Mit einem geistlichen Auftrag. Früher durften die Priester oder die normalen Menschen, ja, wie wir jetzt so, die normalen Menschen, die durften nur in den Vorhof im Tempel. Im Vorhof der Heiden, Vorhof der Frauen, Vorhof der Israeliten. Und dann durften die Priester in den Vorhof der Priester. Wir sind Priester und wir dürfen in das Allerheiligste, wir dürfen in die Gegenwart Gottes. Und als Priester müssen wir jetzt keine Tiere oder Lebensmittel mehr opfern, im Gegenteil. Vielleicht hat der eine oder andere schon gedacht, ja, dann ist es ja einfach. Das Neue Testament sagt uns, dass wir zwar keine Tiere mehr opfern müssen und kein Getreide und so, aber im Römer 12 lesen wir, Gott möchte, dass wir unser ganzes Leben als heiliges Opfer darbringen. Jetzt die Frage, ist es einfacher, mit einer Taube zum Tempel zu laufen oder unser ganzes Leben als heiliges Opfer Gott hinzugeben? Beim Opferritual, da geht es ja immer um Gott. Wenn wir wieder nachdenken, die Priester, wie haben die das gemacht? Es geht immer um Gott, Gott steht im Mittelpunkt, Gott ist der Mittelpunkt von einem Priesterdienst. Es geht immer um ihn und es ging immer um ihn und es wird sich immer alles um Gott drehen. Was sind jetzt diese geistlichen Opfer, die der Heilige Geist bewirkt? Ich habe ein bisschen was gelesen und möchte euch hier 5 Sachen mitgeben. Erstens, ein heiliges Opfer ist das Gebet. Gott dienen bedeutet, wir beten. Ein heiliges Opfer ist Dank sagen. Gott Dank sagen für alles, was er tut. Ihn loben. Ein heiliges Opfer ist Zeugnis ablegen, evangelisieren, bekennen vom Namen von Jesus. Ein heiliges Opfer ist diakonisches Handeln, sich um die Schwachen und Armen zu kümmern. Das ist ein heiliges Opfer. Königliches Priestertum. Was bedeutet jetzt das königliche? Priestertum ist ein geistlicher Dienst. Königlich bedeutet hier einfach nur eine weltliche Sache. Im Neuen Testament werden wir niemals als Prinzen oder Prinzessinnen, König oder Könige bezeichnet. I'm so sorry, liebe Mädels. Das ist ein Sprachgebrauch, den sollten wir einstellen. Es gibt nur einen König und wir werden mit ihm herrschen unter seiner Regentschaft. Königliches Priestertum, königlich bezeichnet weltlich. Priestertum bezeichnet geistlich. Wir haben einen geistlichen Auftrag in der königlichen Welt. Das ist das, was das Neue Testament uns hier durchblicken lässt. Ein königliches Priestertum. Wir sind in dieser Welt und führen einen geistlichen Auftrag aus. Ein zweifaches Dienen. Einmal dienen wir Gott und einmal dienen wir den Menschen. Was wäre denn jetzt so eine Konsequenz, und ich komme zum Schluss, von so einem gelebten allgemeinen Priestertum aller Gläubigen? Ich glaube, wenn wir uns das bewusst machen, die Schönheit von dem Unaussprechlichen, dass wir in Gottes Gegenwart kommen können, frei, einfach so, und das praktizieren, dann wird das auf Dauer Wachstum bringen. In unserem eigenen Leben und in dem Leben von unserer Gemeinde. nicht das Schaffen, 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 Machen, 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 führt er dazu, das ist der alte Bund. Der wurde abgeschafft. Den gibt es nicht mehr. Geistlich dienen bringt in unserem Leben positive Eigenschaften hervor. Lasst uns daran festhalten, dass wir in erster Linie Gott dienen, dass wir da, wo wir sind, berufen sind, Priester zu sein. Menschen zu dienen. Menschen zu dienen in den ganzen Facetten, die es gibt. Lass uns daran festhalten, dass wir uns einander dienen. Der Klassische, dem Modernen, dem Klassischen. Wir den Kindern, die Kinder den Älteren und die Jugendlichen. Ja gut. Die allen, ne? Die haben noch Power. Lasst uns daran festhalten, dass wir einen freien Zugang zu Gott haben, dass du nichts machen musst. Jesus hat schon alles gemacht. Wir haben in Jesus den Hohepriester. Lasst uns das doch genießen, dass wir in die Gegenwart von Gott kommen können, ohne dass wir das machen müssen. Weil in der Gegenwart von Gott werden wir verändert. In der Gegenwart von Gott, da finden wir Leben. Da finden wir Anerkennung, Vergebung, Bestimmung. Da finden wir Ruhe und Frieden. Da finden wir das, was sich unser Herz sucht. Das finden wir in Gottes Gegenwart. Und Gott hat das zerrissen und sagt damit, ich will dir das geben, was du dir so suchst. Lasst uns das genießen, in die Gegenwart Gottes zu kommen, ohne etwas zu machen. Ohne immer diesen Gedanken, muss ich jetzt noch was machen? Nein, Jesus hat schon alles gemacht. Der Vorhang ist zerrissen, wir haben freien Zugang zu ihm. Jesus ist auf die Welt geschickt worden. Und Jesus hat den Zugang ermöglicht. Und Jesus ist geschickt worden auf die Welt, weil Gott uns Menschen liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab. Gott hat die Menschen geliebt. Wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, dann weil Gott uns liebt. Gott liebt dich. Deswegen hat er seinen Sohn geschickt. Deswegen ist es abgeschafft. Deswegen hat er dich eingesetzt als Priester. Ein Vorrecht. Wenn du dich mal unterwegs verloren hast in deinem Alltag und du nicht mehr weißt, wie du heißt, dann frag doch Gott, ob er dir sagen kann, wer du bist. Und wenn du in den Spiegel schaust und du siehst dort jemand, der du gar nicht sein möchtest, dann frag doch Gott, ob er dir sagen kann, wer du bist. Wenn du ganz alleine bist und vergessen hast, was Gnade bedeutet, dann frag doch Gott, ob er dir sagen kann, wer du bist. Wenn dein Herz steinhart geworden ist, dann frag doch Gott, ob er dir sagen kann, wer du bist. Wenn du Angst hast, niemals zu genügen, dann frag doch Gott, ob er dir sagen kann, wer du bist. Ich würde gerne mit euch ein Video anschauen über diese Textzeilen. Und mein Wunsch wäre, dass du das, was ich jetzt alles erzählt habe, von diesem ganzen Priesterzeug und Jesus, der hohe Priester, und dass du das überträgst auf dein eigenes Leben. Du bist geliebt. Du bist Priester und du bist eine Priesterin. Gott möchte, dass du in seine Gegenwart kommst. Und auch wenn du das manchmal gar nicht verstehen kannst, wie ich das manchmal gar nicht verstehen kann, warum macht Gott sowas mit mir? Dass wir uns daran erinnern, weil er mich liebt hat.